Ich würde jetzt, wollte eigentlich noch einen zweiten Teil machen. Der dauert nicht lang, das ist eine halbe Stunde. Den würde ich eigentlich noch ganz gern machen. Das ist die zweite Seite der Zitate. Weil dann sieht man vielleicht die Sache auch von einer ganz anderen Geschichte aus. Ich will nämlich, also was ich jetzt bislang abgehandelt habe, waren Zitate aus den ersten 20 Seiten von diesem Buch Das Kapital, Kritik der politischen Ökonomie. Und was ich daran demonstrieren wollte, war, was alles schon an Urteilen, kritischen Urteilen über diese warenproduzierende Gesellschaft, den Kapitalismus, in den allerelementarsten Bestimmungen von Ware, Gebrauchswert, Tauschwert und Produktivkraft der Arbeit enthalten ist. Also was da in den allerelementarsten Bestimmungen schon für Urteile über das Verhältnis von Arbeit und Reichtum in dieser Gesellschaft enthalten ist. Also wo ich dran illustrieren wollte, was ist das für einen Reichtum, wenn er als Warenansammlung vorliegt, und was ist das für eine Arbeit, wenn es auf den Wert gleich die Zeitdauer der Arbeit ankommt. Ich wollte jetzt noch einen Augenmerk drauf legen, welche Rolle, ja eigentlich auf die hinteren Teile, nämlich welche Rolle die Arbeit und die Produktivkraft in einem kapitalistischen Unternehmen spielen. Und weil in dem hinteren Teil des Kapitals, als auch in, da habe ich ein paar Zitate aus Vorarbeiten zum Kapital raus, der Marx sehr deutlich sagt, was für eine, sage ich mal, schäbige Rolle die Arbeit in einem kapitalistischen Unternehmen spielt. Das würde ich noch ganz gern abhandeln. Da kommt vielleicht auch, da kann man dann auch nochmal diese Frage mit dem Unternehmer und welche, wie das mit seiner Arbeit ist. Das wird da schon deutlich, welche Tätigkeit er leistet. Da würde ich gern wenn man das Blatt umdreht, auf das Zitat, was unter viertens steht, das erste zu sprechen kommen. Weil in dieser Vorarbeit, das ist aus den Grundrissen, das war eine Vorarbeit zu dem Kapital, der Marx sehr deutlich macht und explizit ausdrückt, dass die Ausdehnung der Arbeitszeit unmöglich im Interesse des Arbeiters liegt und dass die Arbeit als Substanz des Wertes das Dokument einer Produktionsweise ist, die auf Ausbeutung beruht, auf Armut beruht. Das drückt er in diesem ersten Zitat sehr deutlich aus. Da sagt er Folgendes. Denn der wirkliche Reichtum ist die entwickelte Produktivkraft aller Individuen. Es ist dann keineswegs mehr die Arbeitszeit, sondern die disposable time, das Maß des Reichtums, also die frei verfügbare Zeit. Das ist jetzt nicht, bei uns ist es so, sondern das wäre vernünftig, ist da die Aussage. Also vernünftig wäre es, wenn der wirkliche Reichtum einer Gesellschaft ist natürlich die entwickelte Produktivkraft, weil das ja heißt, viel stofflicher Reichtum mit wenig Arbeit und viel Freizeit. Zeit, den Reichtum zu genießen. Das meint er mit, der wirkliche Reichtum einer Gesellschaft ist disposable time. Wie sieht es denn bei uns aus? Also im Kapitalismus. Die Arbeitszeit als Maß des Reichtums, das, wie es bei uns gilt, setzt den Reichtum selbst als auf Armut begründet und die disposable time nur existierend im und durch den Gegensatz zur Plusarbeit oder setzen der ganzen Lebenszeit des Individuums als Arbeitszeit und Degradation, also Herabsetzung, desselben daher zum bloßen Arbeiter. Subsumption unter die Arbeit. Die entwickelste Maschinerie zwingt den Arbeiter daher, jetzt länger zu arbeiten, als der Wilde es tut oder als er selbst mit den einfachsten, rohesten Werkzeugen tat. Also hier drückt er sehr deutlich aus, was ist dass für ein Urteil über eine Gesellschaft, wenn die Arbeit das Maß, also die Verausgabung von Arbeit, das Maß des Wertreichtums in dieser Gesellschaft ist. Also das erste war die Opposition. Was wäre Arbeitszeit in einer vernünftigen Gesellschaft? Möglichst kurz, viel Produkte, viel disposable time. Das ist der wahre Reichtum. Umgekehrt, wenn die Arbeitszeit das Maß des Reichtums ist, dann ist dieser Reichtum auf einem Gegensatz begründet, auf Armut begründet. Weil der Aufwand setzt ja das Maß des Reichtums. Nicht die disposable time, sondern wie viel aufgewendet wird an Arbeit, ist das Maß des Reichtums in der Gesellschaft. Und dadurch kommt das Absurde zustande, was er hier bezeichnet, in einer Gesellschaft, die entwickelte Produktivkräfte hat. Wie gesagt, heute ist es noch ganz anders. Halbautomatische, fast vollautomatische Fabriken und sowas. Produktivkraft ungeheuer gesteigert. Trotzdem arbeiten die Leute nicht weniger, sondern mehr oder gleich viel wie vor 150 Jahren. Und jede Minute Arbeitszeitverkürzung muss hier erkämpft werden und zurzeit geht es ja wieder in Richtung Verlängerung. Das nächste Zitat, ja, ist ein bisschen schwierig, deswegen würde ich ganz gern vorher noch Folgendes erläutern. Das mache ich jetzt nicht an Zitaten, sondern was hier unter drittens steht, will ich noch ein paar Überlegungen dazu machen, welche Rolle die Arbeit in einem kapitalistischen Unternehmen spielt. Das sind also die Sachen, die später im Kapital kommen, das mache ich aber ohne Zitate und will es immer in Bezug auf was das Verhältnis von Arbeit, Produktivkraft und Reichtum besprechen. Ich hatte schon gesagt, also ich erläutere einfach die kurzen Punkte, die jetzt unter dritten stehen. Arbeit in dieser Gesellschaft schafft Reichtum. Das ist so, aber nicht für den Arbeiter, sondern für den kapitalistischen Betrieb, für den Unternehmer. Also jetzt verlassen wir den Punkt, wir unterscheiden nicht zwischen Handwerker und kapitalistischen Betrieb, sondern jetzt, wie wird bei uns gearbeitet? Das weiß man, es sind Unternehmer, es sind Unternehmen und dort wird die Arbeit geleistet von Arbeitern unter Aufsicht von Unternehmern, der ja der Besitzer dieses ganzen Produktionsprozesses und der Produktionsmittel ist. Gut, bei uns schafft Arbeit Reichtum für den Unternehmer. Wodurch? Das ist primitiv und einfach. Einfach darüber, dass der Arbeiter gezwungen ist, länger zu arbeiten, als zur Reproduktion seines Lohnes notwendig ist. Also mehr Geldwert zu schaffen, als für ihn selbst, für den Erhalt seiner selbst als Arbeitskraft nötig ist oder bezahlt wird. Dadurch schafft er Gewinn für den Unternehmer. So primitiv und einfach ist die ganze Geschichte. Surplus Value heißt hier mal, also Überschusswert durch Überschussarbeit, durch Surplus Labor. Wenn der Arbeiter nur so lange arbeiten würde, bis die Lohnkosten reinkämen, dann gäbe es keinen Gewinn und der Unternehmer hätte nichts zu unternehmen. Jetzt ist für uns wichtig und auch im Folgenden wichtig, damit ist ein Unternehmen nicht zufrieden, dass der Arbeiter länger arbeitet, als nötig wäre, um ein Wertprodukt zu schaffen, das seine Lohnkosten ersetzt. Er will die Differenz vergrößern, die der Arbeiter für die Firma arbeitet und nicht für sich. Und da gibt es im Prinzip drei Mittel. Das eine ist ganz simpel, das, die Arbeitszeit zu verlängern. Das zweite ist, den Lohn zu kürzen. Das dritte ist, die Produktivkraft der Arbeit zu steigern. Dazu will ich jeweils eine kleine Erläuterung setzen. Also das erste, wie steigert ein Unternehmen den Gewinn? Also das Wertprodukt, was geschaffen wird. Dabei sind wir ja. Wie schafft es mehr Wert? Ja, indem es einfach die Arbeiter länger arbeiten lässt. Weil die Zeitspanne, die ein Arbeiter braucht, um seinen Lohn zu reproduzieren, ein geldwertes Produkt zu schaffen, das seinen Lohn ersetzt, ist dieselbe, auch wenn er länger arbeitet. Wenn er länger arbeitet, schafft er mehr geldwertes Produkt für das Unternehmen. So simpel ist es. Der Wert ist größer, wenn er länger arbeitet, also der Gewinn des Unternehmens, über den der Wert, über den das Unternehmen verfügt. Die zweite Methode ist die, er kann den Lohn kürzen. Das heißt einfach, er zahlt weniger. Dann ist die Differenz größer zwischen dem, was an geldwertem Produkt geschaffen wird und was er als Lohn erhält. Also den Arbeiter ärmer zu machen, ist in der Gesellschaft genauso effektiv für ein Unternehmen, wie die Springquellen des Reichtums zu entwickeln. Also das ist auch ein sehr deutliches, vernichtendes Urteil über die Gesellschaft. Hier schafft man Reichtum dadurch, dass man Leute ärmer macht. Nicht darüber, dass man die Springquellen des Reichtums entwickelt. Die dritte Methode ist, die Produktivkraft der Arbeit zu steigern. Wir haben vorhin schon mal über Produktivkraft was gelesen. Das war das im Zusammenhang mit konkreter Arbeit, abstrakter Arbeit, und die Steigerung der Produktivkraft schafft stofflich mehr Reichtum, aber wertmäßig nicht mehr Reichtum. Also ein Steigen des stofflichen Reichtums kann einem Fallen der Wertgröße entsprechen. Das war die Argumentation, wie wir sie hatten. In einem kapitalistischen Unternehmen spielt die Produktivkraftsteigerung folgende Rolle. Nämlich, die hat einen eigentümlichen Nutzen. Ein Unternehmer, der eine bessere Maschinerie, neue, produktivere Maschinerie einführt, macht es, der spart damit Arbeit. Er macht es aber nicht, um Arbeit zu sparen, beziehungsweise um dem Arbeiter Arbeit zu ersparen, sondern um Lohnkosten zu sparen, um bezahlte Arbeit, das, was er an Geld hingibt, zu ersparen. Wie macht er das? Einfach darüber, dass dasselbe Wertprodukt wie vorher, wenn er es als erster einführt, dazu komme ich gleich noch, also dass dasselbe Wertprodukt wie vorher mit der Hälfte der Arbeiter erzeugt werden kann. Also wenn ich jetzt als Beispiel fiktiv eine Maschinerie habe, wo ich mit der Hälfte der Beschäftigten, bezahlten Arbeiter, dasselbe Wertprodukt wie vorher, von mir aus ein Unternehmen, was Sprudel herstellt, Sprudelflaschen füllen und herstellen kann, dann spare ich die Hälfte der Kosten und produziere dasselbe Wertprodukt. Was ist die Wirkung davon bei uns? Diejenigen, die beschäftigt sind, arbeiten die gleiche Zeit wie vorher. Diejenigen, die man eingespart hat, werden arbeitslos und verlieren mit der Arbeit auch ihren Lohn. Das ist in dieser Gesellschaft das Schaffen von Disposable Time. Nämlich in der Gesellschaft wird tatsächlich freie Zeit geschaffen, aber dann auch ohne Beteiligung am Reichtum.
Was ich jetzt dazu noch sagen wollte, wenn die Arbeiter, ja, die große Masse, ärmer gestellt werden, wie wird dann das Geld praktisch für die Unternehmen, wer bezahlt das dann, wer kauft das dann?
Okay, mache ich gleich. Ich würde gerne den Gedanken noch zu Ende machen. Das ist ein Punkt, der immer gefragt wird, das mache ich gleich. Also ist behalten. Ich wollte erstmal sagen, also erstmal auch das wieder hinweisen. Was heißt die Steigerung der Produktivkraft in einem Unternehmen für die Produzenten? Das heißt für die Produzenten, sie werden ein Stück weit von dem Wertprodukt getrennt. Wodurch? Das hatte ich gesagt, die einen arbeiten weiter für denselben Lohn, der andere Teil wird arbeitslos. So stellt sich in der Gesellschaft die Steigerung der Produktivkraft der Arbeit für die Beschäftigten, für die Arbeiter, für die Produzenten dar. Als mehr Arbeit für die Beschäftigten und Arbeitslosigkeit für die Freigesetzten. Das sind im Prinzip die drei Mittel fürs Kapital, seinen Gewinn zu vergrößern, indem das Verhältnis von bezahlter und unbezahlter Arbeit zu Ungunsten der Arbeiter, an dem gedreht wird, zu Ungunsten der Arbeiter. Also Arbeitszeit verlängern, Lohn kürzen, Produktivkraft der Arbeit steigern. Jetzt wirken aber diese Mittel sehr unterschiedlich. Darauf will ich noch hinweisen. Das eine ist, das erste Mittel, einfach den Arbeitstag auszudehnen, das hat seine Grenzen. Da geht viel, aber mehr als 24 Stunden kann man einen Arbeiter nicht arbeiten lassen. Das geht schon von der Tagesrechnung nicht. Er muss auch schlafen und so weiter. Also da gibt es Grenzen bei dieser Methode, mehr Reichtum, geldwerten Reichtum zu produzieren, für einen produzieren lassen von einem Unternehmer. Es gibt einen 8-Stunden-Tag, der erkämpft wurde. Umgekehrt, all das muss erkämpft werden. Und wie schnell das rückgängig zu machen ist und was man heute erlebt, ist ja, dass die Arbeitszeit wieder verlängert wird und flexibilisiert wird. Ich will aber auf die Einzelheiten nicht eingehen, weil ich auf den letzten Punkt nochmal mit Produktivkraftsteigerung eingehen will. Die zweite Methode, die ich bezeichnet habe, Verarmung der Produzenten, also der unmittelbaren Produzenten, der Arbeiter. Auch das hat seine Grenzen, obwohl viel geht. Also was man hier erlebt, ist ja eine Senkung der Löhne und alles hängt davon ab, von den Kräfteverhältnissen, ob sie das sich gefallen. Das ist keine Sache, die feststeht, sondern ist umkämpft. Und wie viel da geht zurzeit in Deutschland, ist augenscheinlich. An Verarmung gleich Bereicherung. Das Entscheidende ist aber Folgendes, und dann komme ich auch auf Ihre Frage zurück. Die epochale Methode des Kapitalismus ist diese Methode der Produktivkraftsteigerung der Arbeit. Ich habe schon darauf hingewiesen, wodurch ist das die epochale Methode? Dadurch, dass mit weniger bezahlter Arbeit ein Unternehmer dasselbe Wertprodukt herstellen lässt. Dann ist der Profit größer, ist klar. Jetzt hat aber diese Sache einen Haken. Jetzt muss man sich erinnern an das, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Wertbildend ist die gesellschaftliche Arbeit nur als gesellschaftlich durchschnittliche. Und nur das Unternehmen, das als erste unter dem Durchschnitt produziert, also das die Produktivkraftsteigerung einführt, produziert dasselbe Wertprodukt mit der Hälfte der Kosten. Ich mache jetzt immer einfach rechnungsmäßig das einfacher. Also mit weniger Lohnkosten. Sobald die anderen nachziehen, ist der Vorteil weg. Dann sinkt nämlich das Wertprodukt. Das ist gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit. Ist durchschnittliche Arbeitszeit. Und jetzt merkt man, das ist ein interessanter Punkt, also interessant im Sinne harter Punkt auch, weil es heißt, einerseits durch die Steigerung der Produktivkraft, jeder Unternehmer versucht als erster die Produktivkraft zu steigern, weil er dadurch dasselbe Wertprodukt mit weniger Arbeitern, also mit weniger bezahlter Arbeit produziert. Ein Stück weit die Arbeiter mehr von ihrem Produkt trennt und trotzdem dasselbe Wertprodukt realisiert. Sobald die anderen nachziehen, sinkt der Wert der produzierten Ware. Das ist übrigens auch wirklich so. Die industriell produzierten Güter werden immer billiger. Und wenn sie nicht absolut billiger werden, also in Geld ausgedrückt wegen der Inflation, so werden sie doch billiger. Und damit hat man erstmal, das würde ich erstmal als Widerspruch festhalten, dass dann ein Unternehmer, damit er denselben Wert realisieren kann, immer mehr Produkt absetzen muss, immer mehr Arbeit mobilisieren muss, quasi um mehr und immer mehr Produkte verkaufen muss, um dasselbe Wertprodukt zu realisieren, ist der eine Punkt davon. Das ist erstmal eingeschlossen in dem Verhältnis. Und der zweite Punkt ist der dann, das kennt man ja auch, dass Unternehmer dann sagen, wir brauchen neue Produkte. Jetzt sind wir wieder bei dem iPod. Ich muss einen iPod entwickeln, irgendein neues Ding, damit ich was zu produzieren habe und zu verkaufen habe. Weil das Alte, ja, also ich kann nur mehr Wert realisieren, wenn ich entweder eine größere Masse des Produkts verkaufe oder mich auf neue Produkte werfe, die ich dann verkaufen kann. Das ist auch so verquer in der Gesellschaft, muss man auch mal wieder sagen. Das ist nicht das vernünftige Verhältnis. Was brauchen wir und was produzieren wir? Sondern das ist Verhältnis, was kann ich noch an Produkten schaffen, damit ich dann Wert realisieren kann. Das ist total verquer, das muss man sich auch vor Augen halten. Dann entwickeln Unternehmer und strengen sich an, irgendeinen Scheiß zu produzieren, damit auf alle Fälle und den Leuten anzudrehen, damit Wert realisiert werden kann. Also man hat, jetzt muss man das erstmal als Widerspruch festhalten, also Ihre Frage war ja, wer kauft denn jetzt eigentlich das ganze Zeugs? Ja? Also ist das jetzt nicht eigentlich, wie kann das eigentlich funktionieren? Ja? Gut, erstens funktioniert so, da muss man festhalten, dass es widersprüchlich ist. Erstmal muss man sagen, die Methode für einen Unternehmer, seinen Gewinn zu steigern, ist, die Produktivkraft der Arbeit zu steigern, also weniger zu bezahlen an Lohn. Also Leute überflüssig zu machen, damit Lohnkosten einzusparen. Ein Stück weit die von ihrem Produkt zu trennen. Insofern hat man das Moment, die Leute ärmer zu machen, auszuschließen, weniger Kaufkraft zur Verfügung zu stellen, um es mal so auszudrücken, ist das Mittel der Gewinnsteigerung. Auf der anderen Seite haben wir gesagt, das ist richtig, es muss immer mehr verkauft werden, um dasselbe Wertprodukt zu realisieren. Gut, die Dinger sinken auch ein bisschen, aber trotzdem, deswegen muss ich ja immer mehr verkaufen und die Leute haben nicht mehr Geld, sondern es werden immer mehr arbeitslos gemacht zum Beispiel. Ja, da muss man erstmal sagen, das ist der Widerspruch dieser Produktionsweise. Und die Lösung für ein Unternehmen ist damit immer die, dann muss ich noch billiger als der, also noch effektiver als der Konkurrent werden.
Aber die Konkurrenz wird ja
irgendwann auch ruiniert. Naja, das, so geht es erstmal. Da muss ich neue Märkte erschließen. Dann gibt es einen Glücksfall und muss auf einen Glücksfall hoffen oder den selbst herbeiführen, dass es Indien als Markt gibt. Dann kann ich plötzlich den Leuten wahnsinnig viel da verkaufen. Ja, also das ist mal das eine. Ich muss neue Märkte erobern. Und dann ist es wirklich immer das. Das muss man festhalten, da haben Sie recht, das ist ein Widerspruch. Aber aus der Sicht des einzelnen Unternehmers ist die Lösung nie die. Dann zahle ich meinen Arbeitern mehr, dann können sie auch meinen Mist kaufen. Sondern die Lösung ist gerade umgekehrt. Ich muss weniger bezahlen, noch effektivere Maschinerie haben, damit ich die anderen aus dem Feld schlage, weil ich dann billiger als sie anbieten kann, vielleicht ein bisschen billiger, aber trotzdem meine Kosten gesunken sind, also ich mehr Gewinn realisieren kann. So machen sie das alle. Und dann muss ich immer der Erste sein dabei. Deswegen gibt es diesen Wahnsinnsdruck von den Unternehmen, immer diesen Widerspruch fortzuführen und quasi vor dem wieder ein Stück weiter vorne dran zu sein. Der andere Punkt ist übrigens der, also das ist mal das Erste, man muss festhalten, dieser Widerspruch hat tatsächlich was Eklatierendes an sich. Und an irgendeiner Stelle im Kapital sagt auch der Marx mal, der letzte Grund der Krisen ist die Armut der Massen. Naja, das ist es ja auch. Jetzt gibt es aber noch einen anderen Punkt, den man nicht vergessen darf dabei. Das erwähne ich nur, weil das immer das Rätsel ist. Ja, und wie geht denn das dann, wenn die Leute immer ärmer werden und trotzdem ein Großteil dessen, was produziert wird, kaufen sich ja die Unternehmer untereinander ab. Also der größte Teil des Reichtums in dieser Gesellschaft, oder ich will mich nicht festlegen auf Proportionen, ein Riesenteil besteht ja darin, dass die Unternehmen mit ihrer Kaufkraft sich wechselseitig dieses Zeugsel abkaufen. Also die ganzen Hochhäuser in Frankfurt, wo ich herkomme, hat ja keiner von uns gekauft. Sondern das ist ja, also den Gewinn der Bauunternehmer realisieren die Banken. Umgekehrt, die Bauunternehmer finanzieren die Banken. Ja, also das geht doch alles unter denen. Und so ist das eh bei einem Riesenteil, dass die Unternehmer sich wechselseitig ihren. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist natürlich die, das ist das, die Zahlungsfähigkeit der Massen ist beschränkt. Also muss ich, wenn ich sie ausnützen will, erst recht die Produktivkraft steigern oder ich muss mir neue zahlungsfähige Massen in anderen Weltgegenden erobern, was passiert und so weiter und so fort. Oder ich muss was Neues, ein iPod mehr erfinden und dann steht die Jugend drauf und so weiter.
Ja? Ich hätte jetzt nur noch eine Frage, also ich stehe langsam so ein bisschen gekippt und ich finde es ja auch scheiße, dass letztendlich der Wert an, also nicht an den Zweck gebunden ist. Aber was machen wir jetzt?
Okay, jetzt machen wir Folgendes. Ich mache noch das letzte Zitat und dann gibt es diese Diskussion. Also das können wir gleich. Also das, was ich jetzt eben erläutert habe, ist das, ich glaube, im Lichte davon müsste jetzt das Zitat, was glaube ich so unerläutert ein bisschen schwer zu verstehen ist, aus den Grundrissen müsste sehr erhellend sein. Also ich lese nochmal das letzte Zitat vor und dann können wir die Diskussion gleich machen. Da heißt es, sobald die Arbeit in unmittelbarer Form aufgehört hat, die große Quelle des Reichtums zu sein, hört und muss aufhören, die Arbeitszeit sein Maß zu sein. Und daher der Tauschwert, Maß des Gebrauchswert. Da muss man sagen, muss aufhören, es müsste eigentlich. Ja? Also das ist ja, so sollte es sein. So sollte es sein. Das Kapital ist selbst der prozessierende Widerspruch. Jetzt sind wir bei dem Punkt, den ich eben am Wickel hatte. Dadurch, dass es die Arbeitszeit auf ein Minimum zu reduzieren strebt, das war der Punkt Steigerung der Produktivkraft in einem Unternehmen, während es andererseits die Arbeitszeit als einziges Maß und Quelle des Reichtums setzt. Es vermindert die Arbeitszeit daher in Form der Notwendigen, um sie zu vermehren in der Form der Überflüssigen. Also das ist das genau, was wir hatten. Es wird immer weniger Arbeit notwendig, auf den Arbeiter bezogen heißt das, der Teil, den ein Arbeiter arbeitet für sich, zum Ersatz also seines Lohns durch geldwertes Produkt, wird immer kürzer, aber damit wird seine Arbeit nicht kürzer, seine Arbeitszeit, die er in der Fabrik verbringt, sondern damit wird die Zeit länger, die er für den Gewinn des Unternehmens arbeiten kann. Das ist das Verhältnis. Also soll heißen, anschaulich gesagt heißt das im Prinzip, wie lange heute ein Arbeiter für seinen Lohn arbeitet, ist ein Bruchteil der Arbeitszeit, die er in der Fabrik verbringt. Das ist das Argument. Es vermindert die Arbeitszeit daher in der Form der Notwendigen, um sie zu vermehren in der Form der Überflüssigen. Setzt daher die Überflüssige in wachsendem Maße als Bedingung, als Frage von Leben oder Tod, für die Notwendige. Nach der einen Seite hin ruft das Kapital alle Mächte der Wissenschaft und der Natur wie der gesellschaftlichen Kombination und des gesellschaftlichen Verkehrs ins Leben, um die Schöpfung des Reichtums unabhängig zu machen von der auf sie aufgewandten Arbeitszeit. Nach der anderen Seite will es diese so geschaffenen riesigen Gesellschaftskräfte messen an der Arbeitszeit und sie einbannen in die Grenzen, die erheischt sind, um die schon geschaffenen Werte als Werte zu erhalten und zu vermehren. Also das ist das als letzte Bemerkung, was man vor sich hat. Also dieser Widerspruch hat schon auch was Eklatierendes an sich. Also man hat mit bezahlter Arbeit, ich fasse das nochmal kurz zusammen, dann sind wir am Ende, mit steigender Produktivkraft, also einerseits wird mit steigender Produktivkraft die bezahlte Arbeit, also das, was der Arbeiter als Lohn bekommt und was er als Reproduktion dieses Lohnbestandteils arbeiten muss, immer kleiner. Das heißt, der Teil des Arbeitstags, den der Arbeiter für sich arbeitet. Und die bezahlte, unbezahlte Arbeit für den Gewinn des Kapitals immer größer. Das ist ein progressiver Ausschluss des Arbeiters von dem von ihm geschaffenen Reichtum. Gut fürs Kapital. Andererseits, jetzt kommt das Schlechte fürs Kapital, mit steigender Produktivkraft sinkt der Wert der Waren. Der steigenden Warenmasse entspricht kein steigender Geldumsatz. Das ist der Haken dabei. Wie geht das Kapital mit dem Widerspruch um? Erst recht die Produktivkräfte steigern und die Löhne einsparen. Und zwar immer als erster und Maßstab setzen für die Konkurrenz. Das ist die Erklärung von diesem Zitat oder was in dem Zitat ausgedrückt ist. Man hat es also schon richtig mit einem eklatierenden Widerspruch an sich, dass im Maße des Reichtums die Arbeit steigt, die Armut steigt. Und mit steigender Produktivkraft die Arbeit überflüssig macht, steigt nicht das Reich der Freiheit, sondern die Arbeitslast der beschäftigten Arbeiter und die Not der immer in größerer Zahl arbeitslos gemachten Arbeiter. Also man hat jetzt eine ganz neue Form von Armut, nicht wegen zu wenig Reichtum, das war die Armut früherer Gesellschaften, sondern weil die Springquellen des Reichtums so extrem entwickelt sind und werden, eben für die Verwendung und Vermehrung des Kapitalwerts. Der Lebensunterhalt der Massen hängt davon ab, dass sie rentable, fürs Unternehmen gewinnbringende Arbeit leisten und das gelingt ihnen umso weniger, weil das Kapital die Produktivkräfte der Arbeit so extrem entwickelt hat. dass immer weniger Nachfrage nach Arbeit existiert. Also das ist der Widerspruch, der eingeschlossen ist in, wenn Arbeit und die Dauer der Arbeit das Maß des Reichtums in der Gesellschaft ist. Also das waren so die Überlegungen, die ich präsentieren wollte. Wollte also deutlich machen, wie schon in den ganz elementaren Bestimmungen von dem Kapital, von Ware, Geld, Gebrauchswert, Tauschwert, Produktivkraft und Arbeit, was da drinnen steckt an Urteil über diese warenproduzierende Gesellschaft, den Kapitalismus. Und man merkt dran, also sagen wir das noch vielleicht als Abschlussbemerkung, der Marx war der Auffassung, und mit der sympathisiere ich sehr, dass er gesagt hat, die Erklärung der Sachverhalts ist die Kritik. Also man braucht nicht den Standpunkt jenseits, sondern ich gucke mir die Gesellschaft an und wenn ich sie angucke und mir überlege, was steckt da alles drinnen an Urteilen über die Gesellschaft, dann merke ich, das ist unvernünftig, das ist absurd, das ist schädlich für die Produzenten, die die Arbeit leisten, also für die Mehrheit der Bevölkerung. Das merke ich daran und da brauche ich keinen Maßstab jenseits, sondern das ist die Erklärung der Sache, ist die Kritik. Und ich meine, damit ist auch klar, wie es anders ging nebenbei. Also das ist damit auch eingeschlossen. Also das wäre das erstmal, was ich als Erläuterung habe, sagen wollte. Jetzt haben wir auch noch Zeit dazu. Gut, also was gibt es an Fragen? Jetzt haben wir ja...